Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 9, das große Finale von Love is Blind Germany.
Let's go! Es ist passiert.
Machen wir das?
Wir sagen das. Es ist ein großer Moment in der Podcast-Karriere. Ich finde Karriere ja immer so ein weirdes Wort. Im Podcast-Dasein. Und wir wussten, er wird irgendwann eintreten und er ist eingetreten. Und es gibt einen Grund dafür, dass ich um 7.07 Uhr gerade im Bett aufnehme, Mexican Time. Und der ist, dass Dinas Mikrofon nicht richtig angesteckt war. Wir haben das nämlich hier alles schon mal aufgenommen. Und ich bin mir sicher, beim zweiten Mal wird's noch geiler.
Ich hoffe. Ich fand beim ersten Take fand ich uns ganz schön witzig. Und das können wir jetzt natürlich easy behaupten. Dann wisst ihr, wenn das jetzt beim zweiten Mal, wenn wir jetzt einfach nicht mehr so witzig sind, dann liegt's nicht an uns. Aber ja, es ist passiert. Also, das hier ist Take 2. Ich möchte eigentlich glauben, dass der zweite Take, dass es einfach witziger wird.
Ganz bestimmt. Und ehrlich gesagt wussten wir immer, dass das irgendwann passieren wird. Und jetzt ist es einfach so weit gekommen. Außerdem ist das ja nicht das erste Hindernis, was wir hier überwinden. Wir haben auch schon verlorene Mikrofone und sehr schlechtes WLAN in den letzten Wochen überstanden. Der Januar, der startet einfach mit vielen Komplikationen, die wir gut überwinden können hier im Podcast.
Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch das Wichtige im Leben. Nicht, dass immer alles glatt läuft, sondern dass man resilient dabei bleibt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für den Januar, für den Start vom Januar. Das zeigt nämlich, dass nicht immer alles easy ist, aber dass wir ein tolles Team sind und das zusammen super hinkriegen. Und apropos Team, wir sind ja nicht nur ein Zweierteam, wir sind ja auch eigentlich ein Team mit den ganzen Zuhörenden. Und als ich diese Folge vorbereitet habe, ich bin ein bisschen traurig, denn ich vermisse wirklich unsere Kategorie Worte der Kohorte. Denn eigentlich haben wir ja immer am Anfang jeder Folge diese Kategorie, wo wir die ZuhörerInnen Nachrichten und Kommentare nachbesprechen, Fragen beantworten, so ein bisschen durchgehen, was war so die Resonanz, was denkt ihr? Und dadurch, dass die Love is Blind Folgen voraufgenommen sind, das war natürlich einerseits entspannt für uns. Andererseits fehlt mir das total. Also ich bin richtig froh, wenn wir wieder so in Realtime aufnehmen und wieder mit euch die ganzen Sachen
so. Das geht mir auch so, aber mir fehlen auch die anderen Kategorien. Also mir fehlt auch abgefragt oder ab und an mal eine Männermail. Mir fehlt das alles ein bisschen. Zum Dschungel dann wieder.
Damit hast du jetzt gespoilert, was unser nächstes Format ist. Wir nehmen euch da auch nochmal kurz mit. Wir haben kurz drüber nachgedacht. Okay, warte, nee, das stimmt nicht. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Ich habe versucht, Franzi da rein zu pressuren, dass sie mit mir jede Nacht eine Folge aufnimmt und dass wir jeden Tag eine Dschungelfolge rausbringen. Sie hat sich zum Glück durchgesetzt und gesagt, das ist verrückt, das können wir nicht machen. Das heißt, wir machen es jetzt nicht. Es gibt nicht jeden Tag eine Folge. Vielleicht kriege ich sie ja noch zu 1, 2 extra Folgen.
Ich nehme euch mal kurz mit, das sagt die Dina auch schon seit Wochen und dann guckt die mich immer so super verschmitzt dabei an und guckt, wie ich reagiere. Und mein Pokerface wird immer härter.
Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich fühle mich ein bisschen wie so eine Abuserin, wie so eine sehr übergriffige, die Grenzen von anderen Leuten nicht respektiert. Und vielleicht bin ich das auch ein bisschen. Vielleicht muss ich mal daran arbeiten.
Das ist kein Problem. Ich habe Grenzen aus Stahl.
Da können wir alle einiges von lernen. Aber apropos, dass du abgefragt vermisst. Das habe ich auch vermisst. Und deswegen habe ich einen kleinen Ersatz mitgebracht. Wir gehen ja heute ins Finale von Love is Blind und ich habe mich gefragt, wie viele Leute heiraten da eigentlich überhaupt? Und deswegen habe ich mir die Daten angeguckt von den 7 US-Staffeln, die es schon gibt. Werde auch in der Zukunft nochmal ein Dokument machen mit komplett allen Staffeln. Da hatte ich jetzt aber nicht ganz die Zeit zu. Und deswegen, diese Daten basieren jetzt nur auf Love is Blind, die US-Version. Und ihr könnt mal alle raten, was glaubt ihr, wie viele Paare treten durchschnittlich vor den Trauertag?
Ich weiß ja jetzt die Antwort. Ich sag, was ich vorher gesagt habe bei unserer letzten Aufnahme. Und das war 2.
Franzi, damit lagst du ganz schön gut. Es sind nämlich tatsächlich 1,8. In Staffel 1 bis 3 haben jeweils 2 Paare geheiratet. In Staffel 4 3. Staffel 5 und 6 nur 1. Und in Staffel 7 dann wieder 2. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz gute Erfolgsquote.
Das ist mega die krasse Erfolgsquote. Aber ja, ich meine, es sähe ja auch ziemlich doof aus, wenn dann niemand heiratet. Also irgendwas muss da ja auch dran sein, dass das echt zu funktionieren scheint.
Und ich finde das eine richtig spannende Frage. Diese Frage, wie kann das sein, dass diese ganzen Menschen aus diesen Love is Blind Staffeln von der ganzen Welt, wie kann das sein, dass sich da so viele verlieben und dass da anscheinend echte Liebe entsteht, ne? Dass Menschen heiraten und manche haben ja sogar auch Kinder gekriegt. Und ich fand zum Love is Blind Finale, das war eigentlich der perfekte Anlass, um sich mal zu fragen, ist das ein verrückter Zufall, dass sich da gerade so viele Seelenverwandte treffen? Oder manipuliert der Sender die vielleicht alle? Was denkst du?
Ich tue ja mal auf cool, aber bin eigentlich so voll die Romantikerin tief in mir drin. Deswegen, ich glaube, da treffen sich Seelenverwandte.
Ich liebe diese romantische Antwort. Und an alle anderen Romantikerinnen, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn ich habe mich in die Literatur gestürzt und habe nochmal zusammengefasst, was die drei Hauptfaktoren sind, was die Sozialpsychologie findet, warum Menschen sich verlieben, warum die zusammenfinden und was zur Bindung führt. Die sind nicht so wirklich romantisch, aber die erklären, finde ich, richtig gut, warum vielleicht auch Menschen bei Love is Blind und generell auch Menschen im Reality-TV, warum die sich so schnell verlieben. Und Franzi, du kannst jetzt mal raten, was glaubst du, könnte einer von diesen drei Hauptpunkten sein, der zum Verlieben und zur Bindung führt?
Auf jeden Fall Ähnlichkeit. Da haben wir auch schon mega viel drüber gesprochen, dass das eigentlich so volles Erfolgskriterium ist. Kann ich mir vorstellen, dass du das da wiedergefunden hast in deiner Recherche.
Ähnlichkeit ist der erste Punkt. Da liegst du goldrichtig. Und ich glaube, wahrscheinlich haben das alle, die den Podcast schon länger hören, auch geraten, ne? Denn da gehen wir ja so oft drauf ein. Und man kann ja so viele Dimensionen bei Menschen messen, egal ob jetzt so Persönlichkeitsmerkmale, Präferenzen, Einstellung, aber halt auch sowas wie Größe, politische Orientierung, egal was man messen kann. Man findet bei fast allem davon, je ähnlicher Menschen sich sind, desto wahrscheinlicher verlieben die sich auch ineinander. Also dieser ganze Mythos von Gegensätze ziehen sich an, ist tatsächlich nur ein Mythos.
Ich habe mal so den Spruch gehört, Gegensätze ziehen sich aus. Und ich glaube schon, dass da was dran ist, dass vielleicht für so eine erste Anziehung das schon was sein kann, wenn man dann da merkt, da ist eine Person so ganz anders als ich. Oder es gibt ja auch so Ansätze, in denen man sagt, dass wir in unseren PartnerInnen die Anteile von uns, die wir gerne hätten, ausleben oder uns Menschen suchen, die das ausleben, was wir eigentlich gerne ausleben würden. Und dann ist es ja logisch, dass das vielleicht für eine erste Anziehung auch in Extremere gehen kann. In Sachen, die wir so in unserem eigenen Leben vielleicht dann doch nicht wirklich haben wollen würden. Aber wenn es dann um langfristige Liebe geht, doch eben die Unterschiede nicht zu groß sein sollten.
Das macht total Sinn. Punkt 2, und jetzt wird es richtig unromantisch. Proximität, also das heißt räumliche Nähe. In ganz vielen Studien findet man, je näher zwei Menschen sich räumlich sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zusammenkommen. Und da gibt es eine ganz spannende Studie, die haben die in New York City gemacht. Und New York City ist ja perfekt dafür, weil die Straßen da so schachbrettmäßig angeordnet sind und man da voll gut dann den Abstand zwischen zwei Wohnungen berechnen kann. Und da haben die gefunden, je näher zwei Menschen aneinander wohnen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einer Beziehung sind.
Richtig krass. Weißt du, was ich mich frage? Ob das während der Corona-Pandemie ein noch stärkerer Prädiktor war? Vor allen Dingen so bei den Lockdowns. Ich habe mich da in eine Person verliebt, die einfach nebenan gewohnt hat während der Pandemie. Und ich glaube, das hat da viel mit eingespielt, weil man musste ja, das war genau die Zeit, in der man, die nach um 9 Uhr, das kann man sich ja nicht mehr vorstellen, jetzt heutzutage, um 9 Uhr zu Hause sein musste. Ich hätte da auch gar niemand anders daten können, der oder die nicht um die Ecke wohnt. Aber ich glaube, also schade, dass diese Corona-Studies, die konnte man einfach nur genau zu der Zeit machen. Und wenn jetzt irgendwelche Forschungsideen dazu kommen, ist halt auch vorbei. Aber weißt du, was ich mich auch frage? Ob nicht Leute, die sich ähnlich sind, dann vielleicht auch genau an den gleichen Wohnorten wohnen. Also dass es nicht wirklich die Nähe ist, die räumliche Nähe, die dazu führt, dass man sich eher verliebt, sondern eben die Ähnlichkeit dann doch am Ende wieder, die dazu führt, dass man in ähnlichen Städten lebt oder in ähnlichen Orten.
Franzi, das ist ein richtig guter Punkt. Und das kann auf jeden Fall auch sein. Und deswegen ist eine Studie, die ich gefunden habe, hat einfach das den perfekten Versuchsaufbau. Denn es gibt auch eine Studie, da haben die sich das Gleiche auf College-Campussen angeguckt, also auf amerikanischen. Das ist ja so, dass Leute, oder an vielen Unis ist es so, dass Leute, die an die Uni gehen, dass die, ich glaube, vor allem so in den ersten beiden Jahren, dass sie da auf dem Campus wohnen müssen. Und die dürfen sich ihre Zimmer ja nicht aussuchen. Die werden einfach randomly auf die Zimmer verteilt. Die dürfen sich auch ihre Mitbewohner nicht aussuchen. Ich war ja auch mal ein halbes Jahr auf einer amerikanischen Uni. Und dann wurde ich auch einfach randomly in so einem Zimmer gesetzt. Und dann saß ich da, werde ich nie vergessen, saß ich auf diesem Bett, hatte meine ganzen Sachen ausgepackt, sitze da so auf dem Bett und dachte mir so, gleich geht die Tür auf und dann kommt hier irgendjemand random rein und mit der muss ich dann auf einmal ein halbes Jahr zusammenwohnen. Fand ich schon ganz entspannt.
Aber in einem Zimmer?
Ja.
Krass. Also ich hatte das auch in Erfurt, aber dann hatten wir halt verschiedene Zimmer. Also die WGs wurden halt einfach zusammengewürfelt. Krass.
Auf amerikanischen College-Campussen ist es ganz normal, dass die einfach die Leute randomly zusammenwürfeln. Und deswegen ist halt diese Studie, die gemacht wurde, mega geil. Denn da haben die sich angeguckt, gibt es eine Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliebt und zusammenkommt und wie weit die Wohnheimzimmer voneinander entfernt sind. Franzi, die haben da tatsächlich einen Zusammenhang gefunden. Also der Abstand, der Laufweg, den du laufen musst, zwischen deinem Zimmer und dem Zimmer deines potenziellen Partners oder Partnerin, da gibt es einen Zusammenhang. Je näher man zusammen wohnt, desto wahrscheinlicher, dass man zusammenkommt.
Ich habe gerade versucht, die letzte Romantik da rauszuretten, aber du hast sie leider mit deiner College-Study komplett gesmashed.
Und weißt du, woran ich da direkt gedacht habe? An mich und meinen Partner. Der weißt du, wo wir uns kennengelernt haben?
Ich weiß das gar nicht.
Bei der Arbeit. Und zwar hatten wir halt unsere Büros auf demselben Flur. Und wenn ich genießt habe, da hat er mir eine E-Mail geschrieben, da stand drin Gesundheit. Also wir passen halt schon mal genau in die Forschung. Ne? Es war eine riesige Uni, es gab ganz viele Flure, mehrere Stockwerke, aber wir haben halt ganz nah aneinander gesessen. Unsere Büros waren ganz nah aneinander. Und dann waren wir über eine lange Zeit ganz nah beieinander. Wenn da jemand anderes in diesem Büro gesessen hätte, dann wäre der jetzt vielleicht mit jemandem anderen.
Oder du. Aber wenn ich so drüber nachdenke, passt das eigentlich auch zu mir und meiner Partnerin. Wir haben nämlich den gleichen Freundeskreis. Und deswegen sind wir uns eh die ganze Zeit über den Weg gelaufen und haben irgendwie abgehangen. Ja, war auf jeden Fall auch naheliegend.
Das passt halt auch perfekt zum dritten Punkt. Der Bindung, Vertrauen und Liebe schafft. Nämlich Vertrautheit. Die Sozialpsychologie, die findet nämlich, dass wir uns meistens in Menschen verlieben, die wir schon kennen. Also in Menschen, die wir immer und immer wiedersehen. Denn je öfter wir was sehen, desto vertrauter wird das und desto mehr mögen wir das auf lange Sicht.
Ja, das ist ja eigentlich voll der gut etablierte kognitionspsychologische Effekt auch. Den nennt man Fluency, also die Einfachheit, Dinge zu verarbeiten. Und es gibt ein Riesenfeld da, was zeigt, dass je häufiger wir Informationen sehen, desto fluenter wird das, also desto leichter wird es für unser Gehirn, das zu verarbeiten und desto mehr mögen wir das und desto eher vertrauen wir dem Ganzen auch. Also das kann man auf Menschen beziehen oder eben auf Werbung. Als der Effekt gefunden wurde, hat man das Mere-Exposure-Effekt genannt, also der Effekt der einfachen Exposition, kann man das so übersetzen. Auf jeden Fall wurden dann so Studies gemacht, in denen eben immer wieder Werbesachen zum Beispiel gezeigt wurden und danach haben die Menschen das einfach mehr gemocht, nur weil es halt immer wieder gezeigt wurde, unabhängig jetzt vom Inhalt oder so. Mega spannend, dass einfach das, was für Produkte gilt oder für ja ganz viele andere Sachen, auch einfach für Liebe gilt.
Ich erinnere mich ja direkt an meine Studierendenzeit. Da gab es, glaube ich, es gab da kein Spotify. Ich weiß nicht, vielleicht gab es kein Spotify. Oh Gott, das klingt, als wäre ich mega alt. Aber auf jeden Fall, als ich studiert habe, ich hatte kein Spotify. Ich glaube, ein paar Leute hatten das vielleicht, aber ich hatte auf jeden Fall kein Spotify. Ich habe alle Musik über YouTube-Videos gehört. Und da kommt ja immer noch relativ viel Werbung, würde ich sagen. Und das heißt, ich habe alle Musik, die ich gehört habe, kam immer mit ganz viel Werbung. Und es gab da eine Zeit, da habe ich so unfassbar viel Fanta-Werbung gekriegt. Das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich mag keine Fanta. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mir Fanta zu kaufen. Ich habe mich so geärgert dieses Mal, weil ich mir dachte, wieso kommt hier diese ganze Fanta-Werbung? Das ist eine totale Verschwendung des Werbebudgets. Und dann stand ich irgendwann im Supermarkt vorm Softdrink-Regal war auf dem Weg zu irgendeiner Party, habe mir überlegt, womit mische ich jetzt den billigen Fusel, den ich hier auch gekauft hatte. Da sehe ich da so eine Fanta und denke mir so, ach, ich nehme mal diese Fanta mit.
Das ist so geil, oder? Ich finde das wirklich so witzig. Aber ja, Dina, wir sind am Ende einfach alle kognitive Geizhälse. Wir mögen, was wir mögen. Und das, was wir immer wieder sehen, das finden wir einfach super, weil wir einfach keine Anstrengungen mehr aufbringen müssen oder unser Gehirn, um das zu verarbeiten. Dann sind wir so, ja, das muss top sein. Und das ist ja auch so krass, das funktioniert ja überall. Das funktioniert ja sogar mit Mythen zum Beispiel oder auch mit Fehlinformationen. Also wenn wir immer wieder Sachen hören, obwohl die nachweislich falsch sind, aber wir hören die einfach immer wieder, dann glauben wir da irgendwann dran. Dann glauben wir einfach irgendwann, das stimmt. Und so können sich so ganze Mythen über irgendwelchen Sachen, über irgendwelche vermeintlichen Zusammenhänge, die es einfach gar nicht gibt, bilden. Und Menschen einfach dadurch, dass sie es immer wieder hören, glauben, dass das stimmt.
Ich hatte auf jeden Fall ein paar Wochen nach meinem Fanta-Kauf eine Vorlesung zur Werbepsychologie und habe da das erste Mal dann über diesen Mere-Exposure-Effekt gelernt. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das hat auch hat total erklärt, warum ich auf einmal zur Fanta gegriffen habe. Das Spannende ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, das gilt nicht nur für solche Sachen wie Menschen, es gilt nicht für solche Sachen wie Produkte, es gilt auch für solche richtig basic Sachen wie Wörter. Und es gibt da so eine ganz spannende Studie, da haben die Menschen so ganz schnell ganz viele Wörter aus einer anderen Sprache auf so Karteikarten gezeigt. Das war eine Sprache, die die Versuchspersonen alle nicht kannten. Sagen wir jetzt mal Finnisch oder irgendwas. Wenige Leute kennen Finnisch, oder? Waren auf jeden Fall alle keine Finnen. Die Versuchspersonen konnten kein Finnisch, haben finnische Wörter gezeigt gekriegt. Blitzeschnell. Und danach haben die denen wieder eine Reihe von Wörtern gezeigt und die gefragt, wie sehr magst du diese Wörter? Und da haben die gefunden, dass die Leute, die Wörter, die sie vorher schon mal gesehen hatten, dass sie die intuitiv mehr mochten als die anderen Wörter. Und das, selbst wenn sie sich nicht mal mehr explizit daran erinnern konnten, dass sie diese Wörter schon mal gesehen hatten.
Aber es gibt ja eigentlich auch wahnsinnig viel Sinn. Ich meine, diese Welt ist so unfassbar komplex. Wenn wir jedes Mal wieder alles, was wir potenziell verarbeiten könnten, verarbeiten müssten, dann wären wir ja nur damit beschäftigt. Also sind wir ja auch so schon. Aber das wäre ja einfach nicht stemmbar. Deswegen ist ja auch klar, dass wir so ein paar Heuristiken, Abkürzungen eben brauchen.
Und es macht auch total Sinn, dass in so einer Welt, wo alles so komplex ist, wir uns total freuen, wenn irgendwas vertraut ist und das dann schön finden. Ist ein bisschen so wie Deutsche im Urlaub, ne? Wenn man irgendwo hinfährt, egal wo man ist, die Deutschen finden sich immer. Die sitzen irgendwo in Thailand, irgendwo am Strand, dann kommen andere Deutsche und sagen sie, ach nee, ihr auch hier. Fühlen sich direkt verbunden, denken sich, oh, den Dieter, der ist mir bekannt.
Der Dieter. Ach Dieter, wo liegt denn dein Handtuch? Ja, da vorne. Ich leg meins doch dazu, Dieter. Das ist ja auch total logisch, weil das Ganze hat sich ja dann auch schon mal als nicht gefährlich erwiesen. Also, wenn wir jetzt mal so auf Überleben schauen.
Beim Dieter weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde. Was ich aber auch richtig spannend finde, ist, dass diese Forschung total widersprüchlich ist zu so unseren kulturellen Ideen davon, was romantisch ist und wie man Leute kennenlernt. Und ich finde, so ganz viele Filme und ganz viele Paare so aus der Popkultur, so Romy und Julia, Richard Gere und Julia Roberts bei Pretty Woman und Belle und das Biest bei Die Schöne und das Biest. Das sind ja alles so Paare, die total unterschiedlich sind. Das sind Leute, die sich nicht kannten, die lernen sich irgendwo in der Ferne, im Unbekannten kennen und dann überwinden die halt alle Grenzen, also alle Landesgrenzen, aber auch alle kulturellen Grenzen und alle Grenzen davon, was ihre Identität ist und verlieben sich und dann daraus entsteht so eine große Liebe. Und im echten Leben ist das anscheinend nicht häufig so.
Ich finde es wirklich ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn etwas das Potenzial hat, wirklich Hindernisse zwischen Menschen zu überbrücken und für Verständnis zu sorgen und ja, Menschen zu verbinden, dann ist das ja schon Liebe. Schade, aber vielleicht sind wir dafür alle häufig einfach noch zu faul.
Das kann sein. Um uns jetzt mal wieder einzufangen zu Love is Blind und Reality TV. Ich fasse nochmal eben zusammen. Also die Sozialpsychologie findet drei Hauptfaktoren, die beeinflussen, warum Menschen sich verlieben und eine Bindung eingehen. Das sind Proximität, also räumliche Nähe, Ähnlichkeit und Vertrautheit. Und wenn wir das jetzt mal auf Love is Blind und generell auf Reality anwenden, finde ich, macht es total Sinn, dass sich die Leute im Reality-TV am laufenden Band verlieben. Denn Punkt 1, räumliche Nähe, ist ja sowas von gegeben. Die Leute werden da auf engstem Raum für eine lange Zeit eingesperrt und sehen dich die ganze Zeit. Oft müssen die ja sogar im selben Raum schlafen. Und dieses nah beieinander sein, das führt dann natürlich auch zu Vertrautheit, weil die Leute immer wieder sehen, denen immer wieder über den Weg laufen und die einem deswegen vertraut vorkommen. Und ich würde schon auch sagen, dass Leute im Reality-TV in sich schon eine relativ ähnliche Kohorte sind. Oder? Also so Menschen, die sich da bewerben, die da mitmachen wollen. Ich würde schon sagen, dass einige Sachen die vereinen. Ich glaube, dass die alle schon offen sind für neue Erfahrungen, dass die wahrscheinlich relativ hoch sind bei sowas wie Extraversion. Die sind alle meistens relativ jung. Die sind alle wirklich gut aussehend. Schon einige Ähnlichkeiten.
Ja, und ich finde auch, wenn wir uns angucken, was die so beruflich machen, dann haben die alle auch Jobs, die in einem ähnlichen Spektrum vom Einkommen her sich befinden, würde ich sagen.
Bei Love is Blind allein 3 ImmobilienmaklerInnen. Aber ja, ich war richtig fasziniert, als ich mir das nochmal angeguckt habe, weil ich mir gedacht habe, das macht ja einfach total Sinn. Und ich glaube, dann ist die Antwort halt, wahrscheinlich sind die jetzt nicht alle seelenverwandt. Ich glaube auch nicht, dass die Produktion alle manipuliert. Es ist einfach nur anhand der Sozialpsychologie ganz schön wahrscheinlich, dass wenn diese 3 Faktoren erfüllt sind, das sind sie ja im Reality-TV, dass Menschen sich dann verlieben und eine Bindung eingehen. Vielleicht auch sogar eine, die für immer hält. Ob das bei den Love is Blind-Leuten auch für immer hält, das müssen wir dann am Ende mal besprechen. Wir haben jetzt so viel über was schafft Liebe, was schafft Vertrautheit gesprochen. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die Folge rein. Und zwar in das Finale von Love is Blind. Ich glaube, die Main-Plot-Summary wird relativ kurz. Mach mal go.
Was passiert bei Love is Blind Finale Germany, 1. Staffel? Es ist Zeit, die Hochzeitsglocken klingeln. Und alle sehen einfach fantastisch aus. Honey weist Daniel aber zurück, der wiederum sie ganz gerne geheiratet hätte. Und Sally und Medina lassen sich noch etwas Zeit, sich näher kennenzulernen. Elias und Alina hingegen heiraten und starten in ein neues Leben zusammen. Das war's.
Bevor wir starten, ich will mal kurz sagen, ich finde das wirklich insane. Also ich finde es eine wahnsinnige Show. Ich hatte richtig viel Spaß. Aber wenn ich mir ehrlich mit dir bin, ich muss eine Spaßbremse sein. Ich bin ja schon eigentlich so für wilde, spontane Entscheidungen und dafür was Verrücktes auch mal zu machen. Dafür mal unvernünftig zu sein. Aber so eine Ehe ist ja schon eine krasse Sache. Nicht, weil ich jetzt irgendwie denken würde, nicht, weil ich das jetzt so aus religiösen Gründen oder moralischen Gründen irgendwie so hochhalte, sondern weil es ja schon einfach ein ökonomischer Vertrag ist, aus dem man nicht so einfach rauskommt. Denn bei einem Job hast du ja oft so 3 Monate Kündigungsfrist. Bei einer Ehe musst du ja erstmal dieses 1 Jahr Trennungsjahr abwarten.
Absolut. Und dann ist es ja auch einfach noch teuer und wahnsinnig emotional anstrengend, dich scheiden zu lassen. Also ich muss sagen, meine eigene Scheidung, das war, obwohl ich die Entscheidung nicht angezweifelt habe oder sowas, aber das war emotional das mit das Herausforderndste, was ich je gemacht habe, weil einfach dich da so hinzusetzen und dann so einzusehen, ja gut, ich habe gedacht, das ist mein Leben, aber das ist jetzt nicht mehr mein Leben. Das ist schon wirklich hart, mal abgesehen von dem ganzen, ja, bürokratischen und finanziellen Aufwand und das Auseinanderklamüsern, wer jetzt was bekommt und dass das überhaupt irgendwann auf solchen Ebenen man sprechen muss, wo es ja eigentlich mal um Liebe ging. Das ist schon alles echt zäh. Deswegen, ja, ich finde das schon auch wirklich heftig, nach so einer Zeit eine Ehe einzugehen.
Ich habe mal einen befreundeten Anwalt gefragt, ob man die Ehe danach nach so einer TV-Show annullieren lassen kann. Und der meinte, das ist gar nicht so einfach, eine Ehe annullieren zu lassen. Ich glaube, in Amerika ist es schon einfacher. In Deutschland muss anscheinend da richtig viel für passieren, dass man sagen kann, so, nee, ich möchte das annullieren lassen. Und er meinte einfach nur zu sagen, okay, wir waren hier in so einer Netflix-Show und danach habe ich mir anders überlegt, dass das wahrscheinlich nicht genug Stoff ist.
Ja, krass, ich dachte immer, es geht so leicht. Ich habe das immer jetzt für die KandidatInnen hier so im Hinterkopf gehabt und mal gedacht, ja, gut, zur Not lassen die es halt annullieren. Krass.
Wir haben ja auch einige AnwältInnen unter unseren Zuhörern. Vielleicht könnt ihr da nochmal eure Einschätzung geben. Was glaubt ihr, wie die Chancen stehen? wenn die Paare das danach annullieren lassen wollen würden? Würdet ihr denen als Klientin sagen, ja, die Chancen stehen gut, oder würdet ihr abraten? Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal die Paare durch. Und zwar Hani und Daniel. Das fand ich schon eine wilde Sache. Also die lassen ja Hani erstmal ihre ganzen, ihr ganzes Gelübde vorlesen. Und das ist ja schon, war schon, fand ich, relativ emotional. Das war richtig schön. Ich hatte schon auch Gänsehaut bei der ganzen Sache. Und nach diesem Gelübde hätte ich schon gedacht, dass sie ja sagt. Aber sie sagt nein.
Mich hat das nicht verwundert, weil ich finde, die hat immer wieder auch vorher so Sachen gesagt oder Zeichen gegeben, dass sie eigentlich wirklich nicht da ist, ihn zu heiraten, so gerne sie ihn auch hat. Also ich glaube schon, dass sie da was sieht und dass sie das gerne weiter ausprobieren will und dass sie auch wahnsinnig Angst hatte vor dem Schritt, ihn zurückzuweisen. Ich finde, das ist auch immer mal wieder durchgekommen. Aber sie sagt ja ganz klar, ich bin jemand, die einfach Zeit braucht, um wirklich sich, ja, oder Liebe aufzubauen, sich zu verlieben, geht vielleicht schneller. Und eigentlich hat er da ja alle Antworten. Und ich finde, eigentlich steht das auch nicht im Widerspruch zu diesem wahnsinnig schönen Gelübde. Aber danach ist es natürlich einfach nochmal härter, auch das so zu sehen. Vor allen Dingen, weil er da ja so steht und du merkst einfach, okay, er will sie halt. Er würde sie jetzt auf der Stelle heiraten.
Ich war richtig gespannt und habe mich gefragt, okay, was passiert danach jetzt? Das ist ja schon richtig wild. Wie geht das jetzt weiter? Bedeutet das, dass die jetzt getrennt sind? Und deswegen war ich schon froh, dass wir noch danach diesen Moment gesehen haben, wo die beiden nur zu zweit waren und nochmal sprechen konnten und beide gesagt haben, okay, nee, wir wollen es schon weiter miteinander probieren. Aber fürs Heiraten war es zu früh. Und ich fand den Daniel auch richtig sweet da. Der war ja sehr verständnisvoll und es hätte ja schon auch gut sein können. Und das hätte ich ihm auch nicht vorgeworfen, wenn er dann sagt, so, okay, nee, du hast mich im Altar stehen lassen. Was heißt für mich, es ist jetzt vorbei.
Ja, ich glaube, da hatte sie auch Angst vor und zu Recht. Also, das ist ja schon auch einfach eine krasse Zurückweisung.
Aber die haben doch die Tage davor miteinander verbracht, ne? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ob die den nicht vorbereitet hat, meinst du nicht? Die wurden ja nicht die ganze Zeit gefilmt. Die hatte ja schon eine Chance, dem so heimlich zuzuflüstern, hey Daniel, ich werde Nein sagen, aber ich mag dich trotzdem. Meinst du, den hat das so echt so richtig kalt erwischt da vorm Altar?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die eine Chance hatten zu sprechen. Also, wir haben ja schon mal vom Team von Princess Charming gehört, dass da wirklich die Kameras, zumindest bei der Show, eigentlich immer da waren, außer wenn die halt geschlafen haben. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt bei Netflix läuft, aber ich würde wirklich hoffen, dass die die Chance hatten und ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, sich so ein bisschen zumindest vorzubereiten, auch wenn da jetzt kein langes, tiefgründiges Gespräch stattgefunden hat, was vielleicht im Nachhinein dann noch nachgeholt werden muss.
Ich bin wirklich gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Als nächstes haben wir Sally und Medina. Da sagen beide nein. Da war ich nicht so überrascht von und ich glaube, dass das auch eine ganz gute Entscheidung ist.
Ich war schon ein bisschen überrascht. Irgendwie sehe ich, dass die gut zusammenpassen und hätte gedacht, dass sie das vielleicht machen. Aber ja.
Ich glaube, ich fand es bei den beiden nicht mehr so ein Schocker, weil wir ja als erstes Hani und Daniel gesehen haben und auch dieses Gespräch von den beiden und dass da schon klar wurde, okay, nur weil die jetzt nicht heiraten, heißt nicht, dass sie getrennt sind. Und
ja, und die Sally sagt ja auch ganz klar, es ist ein Ja zu Medina, aber es ist ein Nein zur Ehe. Und dann das Gesicht von Medinas Mutter, unbezahlbar.
Alina und Elias. Die beiden waren ja echt ein Highlight. Ich hätte nicht gedacht, dass sie heiraten. Aber dann, als ich gesehen habe, Hani und Daniel haben schon nicht geheiratet, Sally und Medina haben schon nicht geheiratet. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass niemand heiratet. Und dann kamen die als letztes. Und dann sagen die wirklich ja. Und mich, ich sage es ehrlich, mich hat das fertig gemacht. Ich saß vorm Fernseher und habe mir gedacht, nein, das finde ich einfach keine gute Idee.
Ich fand das auch voll crazy, einfach weil wir ja schon wirklich harte Widersprüche beim Elias gesehen haben. Jetzt zwischen dem, was er so in die Kamera gesagt hat und dem, was er Alina gesagt hat, wie transparent er da war, auch vor allen Dingen in Bezug auf seine Anziehung der Hani gegenüber. Ich habe jetzt die Tage mal seine Instagram-Story oder war das ein Reel? Ich glaube, es war ein Reel ausgecheckt. Und da erstmal hat er gesagt, dass er unheimlich viel Hass bekommen hat. Das tut mir leid, das finde ich auch wirklich einfach, finde es nach wie vor unmöglich und wir können das einfach nur immer wieder betonen. Schreibt Leuten einfach keine Hassnachrichten. Wir wissen nicht alles, wir sehen nicht alles und so oder so Hass einfach nie. Schrecklich. Aber was er da auch gesagt hat, ist, dass er sich dessen bewusst ist, dass er sich der Alina gegenüber falsch verhalten hat. Das fand ich schon mal zumindest einen guten Startpunkt.
Das stimmt. Und ich möchte eigentlich nicht glauben, dass es jetzt schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Für mich wird es aber einen Riesenunterschied machen, was er der Alina vorher kommuniziert hat. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was der wohl gesagt hat. Und ich hoffe einfach ganz fest, dass der vor dieser Hochzeit, dass die beiden stillen Moment hatten, dass sie sich zusammen hingesetzt haben und der Elias gesagt hat, diese Sachen habe ich über Hani gesagt. Wenn die Ausstrahlung kommt, besteht die Chance, dass du diese ganzen Sachen siehst, dass du siehst, wie ich zweifle, dass nicht nur du, sondern auch Millionen von Menschen, denn das sehen ja nicht nur Leute in Deutschland, sondern um die ganze Welt herum, dass die auch sehen werden, wie ich zweifle. Und du warst die Einzige, die das nicht mitgekriegt hat. Und wenn wir heiraten, will ich, dass du es vorher weißt und dass du die Entscheidung fällen kannst mit diesen transparenten Informationen. Das fände ich schon wichtig.
Das ist mega der gute Punkt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ich habe immer darüber nachgedacht, dass es für mich den Unterschied machen würde, inwiefern er sie vor der Ausstrahlung vorbereitet hat. Aber eigentlich hast du völlig recht. Also er muss sie vor der Eheschließung vorbereitet haben, damit sie eben eine Entscheidung treffen kann, bei der sie alle Informationen hat, die sie dann auch später ja eh bekommt. Voll wahr.
Ich sag's ehrlich, wenn der das nicht vor dieser Eheschließung transparent gesagt hat, wenn ich eine Richterin wäre, würde ich direkt sagen, das ist für mich ein Grund für eine Annullierung. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber wenn mir jemand so ein kleines Richterinnenhämmerchen geben würde, ich würde auf den Tisch schauen und sagen, nein, das geht so nicht. Stell dir das mal vor, wenn dich jemand so ins offene Messer laufen lässt, das fände ich wirklich hart.
Ja, einfach in so eine Ehe reingetrickst.
Ich will dem Elias nichts unterstellen und ich möchte mich wirklich gerne positiv von ihm überraschen lassen. Mich würde es aber nicht wirklich überraschen, wenn er ihr das vorher nicht gesagt hat, sondern einfach ganz fest gehofft hat, dass das nicht gezeigt wird.
Ich möchte das so sehr wissen. Und ich würde sagen, am besten wäre wirklich, die würden uns mal eine Sprachnachricht schicken.
Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt, was wir im Wiedersehen erfahren. Und ich würde sagen, lass uns mal zusammen überlegen, was glaubst du, was wir da erfahren werden? Lass uns mal die Paare durchgehen. Wir haben gerade mit Alina und Elias aufgehört. Was denkst du, was werden wir beim Wiedersehen erfahren? Glaubst du, sie sind noch zusammen?
Elias und Alina schon, weil die sind jetzt ein hohes Commitment eingegangen und auch so, wie ich die Alina einschätze, die ist halt einfach wahnsinnig nachsichtig. Und ich habe jetzt auch von der noch ein Reel gesehen die Tage, dass sie so gemacht hat, was so in die Richtung ging, boah, da habe ich so voll auf den Tisch gehauen. Und das fand ich super spannend, weil wir ja hier genau über diese Sequenz auch gesprochen haben und gesagt haben, sie war uns eigentlich gar nicht wütend genug, sondern super lieb halt dabei, ne? Und dass dann ihre Selbstwahrnehmung ist, dass sie so krass auf den Tisch gehauen hat, fand ich schon auch, ja, spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch bei der Ausstrahlung, dass sie das schon auch verletzt, aber dass sie einfach, ja, super verständnisvoll und super nachsichtig ist. Und, na, die zwei sind halt auch verheiratet. Also, dass sie das irgendwie gewuppt bekommen und dann darüber sprechen, dass es schon auch was war, worüber die sprechen mussten, was sie aufarbeiten mussten als Paar, aber was die nicht entzweit hat. Was ist deine Vorhersage?
Also bei allem, was du sagst, muss ich natürlich direkt wieder an das Investmentmodell denken, was wir hier schon so oft besprochen haben. Dass das, was voraussagt, ob man sich trennt oder nicht oder wie wahrscheinlich die Trennung ist oder nicht, ist, wie viel man investiert hat. Und eine Ehe ist ja schon ein hohes Investment. Und da trennt man sich nicht so einfach. Das habe ich mir generell bei Love is Blind gedacht. Und deswegen habe ich mir natürlich auch angeschaut, wie viele der Leute, die heiraten, bleiben danach zusammen. Franzi, da kannst du jetzt auch mal raten.
11.
Du liegst genau richtig. Es haben sich in den 7 US-Staffeln haben 13 Paare geheiratet und 2 davon haben sich getrennt. Der Rest ist zusammengeblieben. Und ich finde, das spricht auch nochmal total für dieses Investmentmodell. Heiraten ist eine Investition und das löst man nicht so leicht wieder auf. Und vielleicht sollte sich die Bachelor- und Bachelorette-Staffeln, vielleicht sollten sie sich das mal angucken. Denn die haben ja nicht so eine hohe Erfolgsquote. Vielleicht müssen die Leute einfach am Ende zwingen zu heiraten. So wie beim amerikanischen Bachelor. Da müssen die sich ja zumindest immer am Ende schon mal verloben. Okay, nein, natürlich sollten die Leute nicht gezwungen werden zu heiraten. Aber von so einer Investment-Model-Perspektive ist es natürlich schon spannend. Vielleicht liegt es aber ja natürlich auch einfach nur daran, dass sie sich bei Love is Blind in den Pots blind kennenlernen und dass das der Erfolgspredictor ist und nicht das hohe Investment, was sie machen müssen. Das kann natürlich sein. Wenn man romantisch ist, möchte man vielleicht lieber daran glauben. Was mit Hani und Daniel?
Ich möchte was anderes glauben, weil ich die gerne mag, und zwar beide. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie nicht mehr zusammen sind. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so ein Bauchgefühl, das mir sagt, na, ich weiß nicht. Obwohl die sich ja auch sehr mochten und ich fand auch deren Dynamik super schön. Aber ich kann mir einerseits vorstellen, dass er nicht so gut mit dieser Zurückweisung umgehen konnte. Wir haben das ja auch schon immer wieder gesehen. Also sie hat gesagt, sie kann ihm auch nicht blind vertrauen. Das hat ihn wahnsinnig bestürzt gemacht. Er konnte in dem Moment gar nicht mehr so richtig gut für sie da sein, sondern war dann hauptsächlich damit beschäftigt, dass das für ihn jetzt sehr schwer ist, dass sie ihm noch nicht vertraut. Dann sogar schon in den Pots hat sie gesagt, dass sie noch nie "Ich liebe dich" gesagt hat. Das hat ihn sehr bestürzt gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wirklich so dieses am Altar zurückgewiesen werden etwas ist, was für ihn vielleicht auch ja zu viel war. Weil ich glaube schon, dass er sich das so vorstellt, dass Liebe so sein muss, dass direkt einfach 100% und man ist sich total sicher und du bist es jetzt. Und dafür ist sie, glaube ich, einfach nicht die Person. Was denkst du?
Ich finde es schwierig, bei den beiden einzuschätzen. Meine Tendenz ist auch eher, dass ich glaube, dass sie nicht mehr zusammen sind. Bei Sally und Medina würde ich aber fast, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie nicht mehr zusammen sind.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die noch zusammen sind. Also jetzt mal abgesehen von der Entfernung halt. Ich glaube, das ist das größte Hindernis bei denen, dass die halt wirklich nicht nah beieinander wohnen und das aushandeln müssen. Aber ansonsten, ich würde es mir einfach wünschen, ich fand die gut zusammen.
Glaubst du, mit Hanna und Tolga ging noch was?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die zusammen sind. Weil die haben ja so ähnliche Vorstellungen von Beziehungen und die hat ihn so schon angeschmachtet auch, als die sich da wieder getroffen haben. Und ich glaube, er kann das jetzt nach dem Ganzen ganz gut gebrauchen. Dass da so eine ist, die so, ja, einfach ihn bewundert auch.
Ich bin gespannt. Ich kann mir bei denen vorstellen, dass sie sich gedatet haben, aber jetzt nicht mehr zusammen sind. Ich meine, wenn für den Tolga Ehe und enge Beziehungen Knast und eingesperrt sein bedeutet, wenn er das damit assoziiert, dann glaube ich, assoziiert er das mit allen Frauen und nicht nur mit Sheila. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch, wenn es mit Hannah dann ernst wird, dass er dann auch sagt, ciao Kakao. Aber ich weiß es natürlich nicht.
Gehe ich mit.
Franz, ich bin total gespannt, wie das bei den ganzen Leuten da weitergegangen ist. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, ob es eine Reunion gibt oder nicht. Da ist auf jeden Fall nichts Offizielles bekannt. Wenn wir uns die anderen Staffeln angucken, die ganzen amerikanischen Staffeln, da gab es immer ein Wiedersehen. Deswegen hoffe ich einfach ganz fest darauf, dass es auch hier ein Wiedersehen gibt. Und deswegen ziehen wir hier auch einfach noch gar kein Fazit von der ganzen Staffel. Denn für mich ist es noch nicht vorbei.
Für mich ist es auch noch nicht vorbei. Und so oder so wird es ja irgendwie weitergehen. Wir werden ja auf Instagram sehen können, was bei den KandidatInnen geht. Das heißt, so oder so können wir auch nochmal eine Fazitfolge aufnehmen.
Bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr überall auf Abonnieren klickt. Aktiviert die Glocke. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht es am allerbesten damit, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, einen Daumen nach oben bei Podimo, kauft unbedingt Franzis hervorragendes Buch, er hat dich noch nicht mal angefasst. Alle Infos und alle Links findet ihr auch in den Shownotes und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Und bis dahin küsse ich die feministische Revolution aus Mexiko. Hier geht die übrigens richtig ab und das schwappt zu uns rüber.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.